Hallo und herzlich willkommen. Wir nehmen mal wieder einen Filmkommentar auf. Und diesmal werfen wir uns in ein Anime-Abenteuer. Wir reden nämlich über Ghost in the Shell. Das ist Folge 33 und ich bin natürlich nicht alleine hier, nämlich der Maurice ist auch mit dabei. Hallo.
Ja, hallo Andreas, hallo liebe Hörer. Wir sind ja derzeit sehr fleißig. Wir haben zwar die Podcasts auf alle zwei Wochen gestellt, aber weil jede zweite Woche praktisch dann ein Filmkommentar kommt, sind wir doch jede Woche gut dabei. Und du hast es schon gesagt, wir schauen Ghost in the Shell, die 2.0 Blu-ray-Fassung.
Das ist korrekt, ja.
Aus dem einfachen Grund, dass wir beide zwar die Originalfassung da haben, allerdings hast du sie auf DVD und ich auf Blu-ray hier.
Ja, und wie man ja weiß, würden die dann irgendwann anfangen, auseinander zu driften, ja. Und das wäre blöd. Also das sollten wir uns dann für den Kommentar ersparen. Ich meine, wenn ihr natürlich dann mitguckt, wobei die 2.0-Fassung gibt's, glaube ich, nicht auf DVD. Die gibt's, glaube ich, wirklich nur auf Blu-ray, ne?
Das meine kann sein, ich. Ja.
Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber du hast mir ja gerade gesagt, man kriegt die Originalversion ja mittlerweile auch ganz gut auf Blu-ray. Also wo ich damals geguckt hatte, hatte ich halt nur die 2.0-Fassung gesehen. Und auch wenn es so schön heißt, da sind ganz tolle neue Sequenzen drin, die extra neue gemacht wurden in dieser überarbeiteten Fassung. Sehen wir ja gleich.
Ja, also ich habe bisher nur die Originalfassung von 95 gesehen und jetzt nebenbei schon die 2.0-Fassung mal laufen lassen. Und oh Gott, das sieht nicht gut aus.
Ja.
Oh Mann. Aber rein theoretisch, ist das ja derselbe Film. Ich weiß jetzt nicht, ob die 19 das irgendwie dadurch, dass die Laufzeit des Films ändern, aber rein theoretisch müsste man den ja auch mit der Originalfassung schauen können, oder?
Es kann sein, dass es einen kleinen Unterschied gibt, aber der dürfte nicht groß sein. Der dürfte wirklich nicht groß sein.
Okay. Mal gucken.
Weil es sind jetzt auch nicht so viele neu gemachte Szenen drin, zum Glück, muss ich dazu sagen.
Ja, ich meine gelesen zu haben, zwei große CG-Szenen wären drin.
Ja, die Eröffnungsszene und ich glaube, irgendwo später gab es noch eine. Ich bin mir aber nicht sicher, aber die Eröffnungsszene, da merkt man das halt am deutlichsten.
Okay. Um noch ein bisschen Klarheit zu schaffen, Nippon Art hat sich die Rechte gesichert. Deswegen gibt es den Originalfilm von 95 jetzt mittlerweile auf Blu-ray und die haben auch die Serie auf Blu-ray aufgesetzt. Damals musste man sich halt Einzelvolumes kaufen, beziehungsweise halt so Komplettboxen, die richtig teuer waren.
Ja, ich habe mir die Komplettboxen geholt mit halt auch noch auf DVD alles und
ja, wie viel sind das? 8 Stück oder so?
Ich glaube schon, das sind richtig dicke Oschis.
Ja, und jetzt auf Blu-ray sind es halt pro Season 4 Stück. Und Kosten.
Das ist so angenehm, ey. Ich habe vor allen Dingen, also die zweite Staffel, die hatte ja wenigstens schon diese Slim-Hüllen für die DVDs, aber die eine Staffel habe ich wirklich noch mit den großen DVD-Hüllen. Ey. Die Box ist so riesig.
Ja, du hattest ein Foto geschickt.
Die ist so pervers groß, ey, das glaubt man nicht.
Da bin ich ganz froh, dass ich bis jetzt gewartet habe. Und ich habe den ersten Film gesehen, Innocence, und in die erste Staffel 3 Folgen reingeguckt. Also ich bin noch nicht so ganz durch mit dem, was ich mir da vorgenommen habe. Aber gut, heute soll es um 2.0 gehen. Ja, die Blu-ray-Fassung geht 1 Stunde, 23 Minuten und 7 Sekunden. Da haben wir uns vorhin schon abgeglichen.
Genau.
Und Andreas, Zählmeister, ich wäre soweit.
Ja, gerne. Dann zähle ich sofort runter. 3, 2, 1. Und es gibt ein bisschen Ladeschwierigkeiten, ich hätte es mir denken sollen, aber läuft an.
Ja. Ganz ehrlich, waren diese komischen Effekte im Hintergrund auch in der Originalfassung da?
Ich glaube nicht. Ich meine, die wären auch neu dazugekommen, ja. Sowieso, also die ganze Eröffnungsszene ist, wir sehen es ja gleich, also wenn hier erstmal dieses Hologramm zu Ende ist, was wir hier sehen von der Stadt.
Ja, ach Gott, wie gesagt, ich hab den Anfang schon ein bisschen laufen lassen und der Film kam 2008 raus, meine ich. 2008 oder 2009, meine ich. Und gut 4 oder 5 Jahre davor, je nachdem wann der rauskam, kam halt Innocence raus. und der hat bessere CG als diese Fassung hier.
Ja.
Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe wirklich nicht, wie man sowas Ekelhaftes ins Kino nochmal setzen kann, weil ich finde, das ist eine Schandtat dem Original gegenüber. Das sieht super scheiße aus.
Vor allen Dingen dieser Bruch dann da drin. Ich meine, wir haben jetzt die Eröffnungsszene in dieser Optik und dann sieht man den eigentlichen Film oder die eigentliche Optik und denkt sich so, oh Mann, was ist das denn auf einmal für ein Bruch? Und vor allen Dingen sieht es besser aus, obwohl da so viele Jahre dazwischen liegen. Ne?
Ja. Ja, und das passt halt einfach nicht zusammen, wenn du die animierten Figuren siehst und dann dieses ganz, ganz komische 3D-Modell gerade.
Ja, ja. Nee, finde ich, muss ich sagen, echt schrecklich. Also damit haben sie dem Film irgendwie keinen Gefallen getan, finde ich. Weiß ich nicht. Und ich meine, es ist bei mir auch schon eine Weile her, wo ich den gesehen hatte und da fand ich schon irgendwie, nee, das geht besser.
Ja. Und das ist, ach Gott, das sieht, ich verstehe ja, dass sie puppenmäßig aussehen soll in diesem Film. Aber das sah gerade zu schlimm aus.
Ja, und jetzt, wenn du das hier siehst, ja. Ne, auf einmal komplett anderer Stil, aber ich finde den Stil, also man kann das heute immer noch saugut gucken, also das ist kein Problem.
Ich finde sogar, dass einige Charaktermodelle in diesem Film besser aussehen als in der Serie zum Beispiel oder in Innocence. Ich mag zum Beispiel Bateaus Frisur nicht in den anderen Versionen, wo er diesen Zopf hat, anstatt den Kurzhaarschnitt, wie er jetzt in diesem Film hat. Mhm. Und ich habe den Namen vergessen. Sein Kollege, der Ex-Cop. Der sieht in der Version auch am besten aus. Vom Design her.
Ich werde wahrscheinlich gleich noch auf den Namen kommen, aber jetzt fällt er mir auch gerade nicht ein, aber ich, ja.
Ja, guck mal, erst hast du diese hochpolierte CG-Szene und auf einmal dieses leicht rauschige Anime-Flimmerbild. Das sieht total komisch aus.
Aber es freut mich sehr, dass wir uns jetzt diesem großen Universum Ghost in the Shell annehmen, weil ich mag es, auch wenn es leider auch ein paar Ausfälle hat in seiner Gesamtheit, aber es hat auch eben ein paar richtig geile Momente.
Ja, ich habe es lange vor mir hergeschoben, weil ich ja schon öfter gesagt habe, ich mag einfach Sci-Fi nicht. Mhm. Und ich habe halt immer die Befürchtung gehabt, wenn ich mir diese teure DVD-Kollektion kaufe, dann könnte ich das im Nachhinein bereuen, wenn es mir nicht gefällt. Und da war ich dann halt froh zu sehen, dass es die Blu-ray-Boxen mittlerweile gibt, die halt einen vernünftigen Preis haben. Ich glaube, du zahlst pro Box 70 oder 80 Euro. Und damit kann ich mehr leben, als wenn ich mir jetzt für 190 bis was weiß ich wie viel die gekostet haben, die DVDs, ja.
Ja gut, die sind mittlerweile auch abartig teuer geworden. Ja. Also die sind auch nochmal ordentlich angestiegen. Die waren zu Anfang bei weitem nicht so teuer, aber ja, die sind mittlerweile auch abartig teuer geworden.
Oh.
Ja, und es gibt hier auch so ein, zwei Splatter-Momente in dem Ganzen, die doch ordentlich reinhauen.
Das selbst für eine Videospiel-Cutscene im Jahr 2008, 2009 sehe das nicht gut aus.
Nee, ne?
Wann kam Final Fantasy 13 raus? War das nicht so? Naja, ich glaube, das war ein bisschen später. Aber trotzdem, also, weißt du, das ist halt irgendwo doch ein Trauerspiel.
Aber was man halt hier schon sieht, ist dieses wunderschöne Camouflage, also dass sie einfach so mit dem Hintergrund komplett verschwimmen kann.
Ja, und die Musik jetzt.
Finde ich schön.
Die Musik in dieser Szene ist so großartig.
Oh ja, also musikalisch ist der Anfang auch super genial. Also ich glaube, so ein atmosphärisches Intro hat keiner der anderen tatsächlich Filme, die es gibt.
Ich finde, Innocence hat auch es hat eine Variation von diesem Lied, die aber ein bisschen bombastischer wird zum Ende hin, was mir auch sehr gefallen hat, tatsächlich.
Ja, aber ich finde das noch ein bisschen runder irgendwie. Also das, muss ich sagen, ist am meisten bei mir hängen geblieben vom Eindruck her.
Ja. Ein paar Dinge. Wir haben schon Matrix damals vertont gehabt, den ersten. Und mir war das zwar immer klar, aber ich habe halt keine Verbindung ziehen können, weil ich Ghost in the Shell nie geguckt habe. Aber die Wachowski-Brüder sind halt zu Gott Wiese. Ich weiß seinen Namen nicht mehr, zu den Produzenten von Matrix halt gegangen und haben gesagt, hier, guckt die Ghost in the Shell an, das wollen wir in echt machen. Und viele Szenen kann man hier auch praktisch 1:1 auf Matrix übertragen.
Mhm.
Der Film hat viel visuell von Ghost in the Shell übernommen. Und ich finde, Ghost in the Shell macht das zuweilen besser als Matrix. Also selbst der Original Matrix. Gott. Ja, die haben die komplette Farbgebung von dem Intro hier geändert. Im Original ist das mehr so schwarz-grün, halt wirklich so Matrix-mäßig.
Ja, und was mir auch eigentlich ein bisschen besser gefällt, aber ja gut, was man hier sieht, ist dann halt die Entstehung eines Cyborgs, weil nicht alles sind jetzt Menschen hier in dieser Zukunftswelt, die wir jetzt hier zu Gesicht bekommen. Ja. Und es gibt auch eine Menge, sag ich mal, komplett künstlich erschaffene Wesen.
Ja, aber auch Entschuldigung. Auch so Mischwesen, was später denn gezeigt wird. Halt Menschen mit, ja, was schon so ein bisschen in Deus Ex Richtung geht. Menschen mit Augmentierung. Mhm. Und für das, was ich bisher gesehen habe, was halt wie gesagt nicht so viel ist, die beiden Filme und drei Folgen der Serien, ist es ein sehr reichhaltiges Universum. Und das Lustige ist an dem Universum, dass man praktisch überall einsteigen kann, weil jede Inkarnation ein bisschen anders ist. Also,
das ist richtig. Also man braucht da jetzt keine Angst zu haben, dass man alles wirklich kennen muss, um da folgen zu können. Genau. Also es gibt eine Menge Punkte, wo man einsteigen kann und man wird nicht enttäuscht sein, weil alles auch so eine kleine Geschichte für sich erzählt. Das ist eigentlich das Schöne daran.
Ja, man sollte sich zum Beispiel Innocence nicht angucken, den zweiten Film, bevor man den gesehen hat.
Ja, aber folgen schon aufeinander, das ist richtig.
Aber wenn man jetzt sagt, ich will erstmal die Serie reingucken, weil da halt die Folgen nur 23 Minuten gehen. Ist das ein Einstiegspunkt? Man kann den ersten Film gucken, man kann Arise gucken.
Ja, genau. Arise ist ja im Endeffekt wieder ein Reboot, dass es eigentlich wieder von vorne anfängt. Und da kann man auch problemlos dann natürlich dann auch da anfangen.
Und was diese, das ist unsere Hauptfigur, Motoko Kusanagi, der Major.
Fast nur Major genannt.
Ja, ich habe mir ein paar Interviews angeschaut, durchgelesen. Und der Director des Films hat gesagt, er wollte durch ihre Augen halt sehr künstlich wirken lassen. Also sehr puppenhaft. Was auch sehr gelungen ist, weil wenn du ihre Augen siehst, teilweise in einigen Szenen später, sie wirkt sehr creepy. Und halt wirklich nicht lebendig. Was dafür, dass es gezeichnet ist, echt gelungen ist.
Ja, und was ja im Endeffekt passt, denn wie ja gerade gesagt, sie ist ja in dem Fall dann tatsächlich ja kein Mensch, deswegen ist das ja auch ganz passend.
Ja, aber ich muss sagen, ich mag das Manga-Design am meisten. Von allen Versionen, die ich kenne, ist die Manga-Version optisch meine Liebste.
Mhm. Es ist auch nochmal so ein schöner Moment, wirklich das nochmal so ein bisschen stehen zu lassen, obwohl sie eigentlich schon draußen ist, und nochmal so einen kleinen Moment abzuwarten, bevor dann das Fenster zugeht.
Ja. Oh, find noch schön. CG.
Oh ja.
Das ist total komisch, weil hier haben sie es gemischt, das sieht sehr, sehr strange aus. Also auf der Blu-ray hast du das vielleicht auch gesehen, aber der Hintergrund war so unscharf, aber das Helikoptermodell war sehr, sehr computerscharf. Total komisch. Sehr strange.
Was man hier vielleicht schon ein bisschen raushören wird oder merken wird jetzt schon am Anfang, das ist auch ein sehr politisches Universum. Also es geht da um verschiedene Ministerien, verschiedene, sag ich mal, Organisationen auch der Polizei. Es wurde ja schon am Anfang von Sektion 6 und Sektion 9 geredet und alle sind in unterschiedliche Sachen verstrickt und gibt auch viele Politiker, die irgendwie Machtspiele spielen. Und gerade in der Serie wird das schon eigentlich fast pervers, wie das alles da irgendwie zusammenhängt und dem Ganzen noch zu folgen mit irgendwelchen Ausspäh-Affären und so weiter.
Ja, ja.
Also es gibt einerseits die starke Sci-Fi-Komponente, aber andererseits auch eine starke politische Ebene in dem Ganzen. Wobei jetzt bei dem Film ist es noch nicht so schlimm, aber bei der Serie merkt man das halt sehr stark.
Ja, das ist halt auch interessant zu sehen, wie jede Form halt die Charaktere umgesetzt hat. Wie gesagt, Bato sieht auch überall anders aus und das gilt auch für die ganzen anderen Charaktere.
Ja, genau so ist es.
Das ist schon ein bisschen creepy.
Ja, da wird einem schon so ein bisschen anders, wenn man das sieht. Und hier natürlich auch das, was hier angesprochen wird, dass dann entsprechend, wenn man dann halt einen Cyborg hat und so ein Cyberbrain, dann kann das eben auch gehackt werden. Und das kann sehr abartige Folgen haben.
Ja, und jetzt schon mein erstes Problem mit dem Film. Ich habe das Ende nicht so ganz gerafft. Und zwar aus unter anderem, weil hier ganz stark zwischen Ghost und KI unterschieden wird. Und es wird nie ganz klar gemacht, wo da der Unterschied ist. Ja, und das ist, zum Ende wird es sehr verwirrend. Da kommen wir dann später noch zu, aber ich sag euch dann, was mich da sehr verwirrt zurückgelassen hat. Weil ich finde den Film super stark bis zum Ende und dann passiert was und ich denke mir so, Moment, das macht irgendwie keinen Sinn.
Ja, es ist schwierig zu sagen, weil der Punkt ist, es gibt verschiedene Formen auch der künstlichen Intelligenz und es gibt dann halt eben auch die künstlichen Intelligenzen, die halt eigentlich schon wie ein Mensch denken und agieren, die eigentlich schon menschlich in ihren Zügen sind. Und was hier, meine ich, auch drin vorkommt, ist ja dann eben eine virtuelle Intelligenz, also eine Intelligenz, die jetzt entstanden ist tatsächlich als Programm, was sich durch Netz bewegt hat und irgendwann zu einer Intelligenz wurde. Also es gibt sowas von absurden Dingen, wo es einem schwerfällt, sich da rein zu versetzen und darüber nachzudenken, aber ja.
Ja. Ja, es ist auch schön, dass hier ich meine, das war in dem Film, auf die drei Gesetze der Robotik eingegangen wird, die ich das erste Mal in iRobot mitbekommen habe. Und das sind alles viele kleine Sachen, die hier halt zusammenspielen. Und wie gesagt, es wurde ja auch gerade schon der Puppenspiel erwähnt, das ist die KI, die künstlich halt entstanden ist, wie du schon gesagt hast, die dann auch unser Hauptfeind sein wird. Und das könnte verwirrender nicht sein. Also ich werde da später nochmal drauf eingehen. Hier ja. Der Kollege, das ist der menschlichste, sage ich mal.
Also ich meine, es wird irgendwann mal gesagt, er hat eigentlich nur eine kleine Speichererweiterung im Kopf, also irgendwie ein paar Chips drin. Aber er ist eigentlich zu 99% Mensch. Also ja. Er ist kaum verändert oder angepasst.
Ja, er kann hier im Film auch kommunizieren, ohne halt den Mund zu öffnen, so Metal Gear Solid-mäßig.
Genau. Also er hat schon so ein paar Chips drin, ja. Die er einfach des Jobs, denke ich mal, wegen braucht. Sonst hätte er die wahrscheinlich nicht. Weil er war ursprünglich auch Cop und ist dann in diese Spezialeinheit gekommen. Und wie sie ja so schön erklärt, wollte sie eigentlich unbedingt noch einen Menschen dabei haben, weil das Denkschema eines Menschen einfach ein anderes ist. Schwieriger vorauszusagen, wie er agiert und halt eine andere Sicht auf die Dinge hat.
Ja. Ja, und wenn wir dann irgendwann mal Innocence machen sollten, das ist auch interessant, weil er auch ein Familienleben hat. Und entsprechend nochmal komplett anders handelt als jetzt halt der Major, die ja wirklich nichts zu verlieren hat im Endeffekt.
Ja, es ist gerade in der Serie sehr interessant. Da gibt's ein paar Folgen, die eigentlich nur um ihn und seine Detective-Arbeit gehen. Und die sind sehr geil. Also kann ich echt nur empfehlen.
Das hier ist super creepy.
Ich finde das so krass, wie sich das dann auflöst um den Charakter. Also das ist, es tut einem so weh und leid irgendwie.
Ja, vor allem, weil er halt schamlos ausgenutzt wird. Er versucht gleich seinem Kollegen hier ein Foto zu zeigen von seiner Familie und merkt euch einfach mal, dass er ein Foto dabei hat.
Ja.
Und ich habe den Film schon mal gesehen. Ein Kumpel von mir hat mir die DVD damals ausgeliehen, von der Version, die du hast. Und das Problem war, die DVD hatte einen Sprung drinne.
Nein,
und echt? Ab einem gewissen Punkt konnte ich den Film nicht mehr weitergucken.
Shit.
Und es hat mich so geärgert, aber ich habe dann halt einfach gesagt, okay, fand ich jetzt eh nicht so interessant. Irgendwann hole ich das mal nach. Und jetzt bereue ich es doch ein bisschen, dass ich so lange gewartet habe. Aber hey, dafür habe ich alles auf Blu-ray bekommen.
Ja, da hast du mir auf jeden Fall was voraus. Also ich meine, bei Arise werde ich natürlich auch jetzt Blu-ray-mäßig weitermachen, aber ja. Sonst tatsächlich habe ich das meiste auf DVD, wobei das von der Qualität her gar nicht so schlimm ist. Also auch von der Serie her, wenn man die auf DVD hat, die kann sich durchaus sehen lassen. Also da braucht man jetzt keine große Angst haben, dass man da jetzt stark zurückstrecken muss.
Ja, hier der Kollege Weißer mit diesen komischen Augen, das ist Bateau. Und ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir dieser kurze Haarschnitt besser, als wenn er später den Zopf trägt. Der sieht auch in den anderen Versionen immer sehr pummelig aus.
Ja.
Ah, hier, Matrix.
Ja, genau, die Anschlüsse.
Kann das sein, dass das auch überarbeitet ist? Das sieht sehr viel schärfer aus, als ich das jetzt aus der Original-Blu-ray in Erinnerung
habe. Ja, ich meine, die haben die ganzen Hologrammsequenzen oder wie sie dann halt ins Netz dann eintauchen über die Anschlüsse, haben sie nochmal ein bisschen überarbeitet. Aber da finde ich es nicht so schlimm. Also da.
Nee, da passt es auch.
Das ist okay, ja, genau. Weil die tauchen ja da ins Netz ein, dann finde ich das auch nicht so schlimm, wenn sich da der Stil oder die Optik ein bisschen verändert. Das finde ich nicht schlimm.
Ja, das ist halt richtig modernisiert. Weil, ja, das war vielleicht 95, hat man sich das ein bisschen anders vorgestellt mit den Hologrammen, als das heute der Fall ist.
Ja, und da merkt man schon, dass der Kollege einfach nur sich da raushalten möchte, was er da abzieht.
Ja, es ist ja ein Verbrechen letztlich. Falls es noch nicht klar wurde, aber er ist halt unter anderem für diese Anrufe verantwortlich, dass halt diese eine Sekretärin, die wir vorhin gesehen haben, mit dem Cyberhirn, ihr ist das zu verdanken. Also ihm ist das zu verdanken.
Ja, oder zumindest ist er in das Ganze involviert, aber ja. Das klärt sich ja noch gleich auf.
Wie schnell muss ein Müllwagen fahren, dass er über einen kleinen Straßenabsprung fliegt?
Das ist ein Sci-Fi-Müllwagen, der kann das. Die wurden stark getuned in der Zukunft.
Ja, die erste große Action-Szene.
Die ist ziemlich gut gemacht. Ja, ich freue mich auf die. Die ist richtig geil gemacht.
Das ist jetzt schon super. Ja, okay, er befestigt das schon da. Oh. Früher als gedacht.
Ja, und jetzt sieht er, dass die verfolgt werden. Und dann geht's los.
Ja.
Jetzt ist die Kacke richtig am Dampfen, nur die Verfolgungsjagd kommt so richtig gleich in Gang.
Das Coole hier in dem Film ist, dass die Animatoren extra auf so eine Art Schießstand gegangen sind und auf verschiedenste Materialien geschossen haben, um zu gucken, wie Einschusslöcher auf halt jedem möglichen Material aussehen.
Man muss auch sagen, also was den Gebrauch hier von Schusswaffen angeht, das sieht schon richtig beeindruckend aus.
Also ja, aber
das
ist halt sehr realistisch. Also ja. Wir haben jetzt gesehen, wie die Einschüsse auf Metall aussehen. Später wird auch eine Steinwand zerschossen und das sieht alles sehr echt aus. Also da haben
sie sich echt gut recherchiert. Jetzt gerade eben auch die Munitionsart gewechselt hat, weil er hat eine modifizierte Waffe und wie dann auf einmal die Einschusslöcher sich verändert haben. Also man merkt schon, da haben die Wert drauf gelegt.
Ja. Ich hätte auch gerne so eine Tarnkappe irgendwie.
Ja, das ist schon krass mit der Tarntechnologie. Schon Wahnsinn. Ah, Togusa. Ja, das war der Name.
Wie heißt der andere Kollege? Ishikawa? Kann das sein?
Ja, doch. Ich glaube, das ist richtig.
Der wird irgendwann zum Ende hin einmal gezeigt. Und ich habe die ganze Zeit gefragt, wer ist das? Den sieht man nie. Aber die sprechen dann dauernd über ihn. Und ich hab ehrlich gedacht, dass das irgendwie eine KI ist oder so, mit der die kommunizieren, weil man den nie sieht.
Ja, es gibt ja einige der Charaktere in dem Team. Ich meine, das Team in seiner Gänze wird ja eigentlich erst in der Serie wirklich beleuchtet und jeder kriegt einen Background und eine Bedeutung. Das Team ist ja richtig groß. Da ist einer, der eigentlich fast nur die ganze Zeit sich durchs Netz bewegt und Informationen sammelt. Dann haben die ein paar, die so ein bisschen die Laufjobs machen und umhergehen und rumfragen. Die haben noch einen sehr professionellen Scharfschützen mit an Bord. Also die haben echt Wahnsinn, was da alles noch so an Persönlichkeiten drin ist. Aber hat der Film jetzt keine Zeit, auf jeden da so intensiv einzugehen?
Ja, die sieht man auch nicht in dem Film. Also von dem Team, ach Gott. Wie gesagt, ich habe 3 Folgen von der Serie gesehen bisher und in der ersten Folge schon kamen schon 3-4 Mitglieder vor, von denen ich noch nie was gehört hatte.
Ja.
Und wie gesagt, auch es wäre Ishikawa. Der kommt dann später halt in dem Film auch nochmal vor, obwohl er hier schon am Anfang recht oft erwähnt wird. Ja, übrigens, die Verfolgung über den Markt gerade ist auch in Matrix drin. Am Ende, wenn er von Agent Smith verfolgt wird. Also, es gibt ein paar coole Vergleichsvideos auf YouTube. Einfach mal angucken. Und wie gesagt, ich hab die Vergleiche nie ziehen können, weil ich Ghost in the Shell nie wirklich geguckt hatte. Aber je mehr ich darüber recherchiere, desto genialer finde ich das. Halt wirklich dieses Anime-Universum in die Realität zu verfrachten.
Oh, hier auch jetzt diese Häuserschlucht, das sieht so geil aus.
Du musst dir vorstellen, irgendjemand hat das gezeichnet dafür, dass das 3 Sekunden auf dem Bildschirm ist. Es tut mir so leid um diese wunderschönen Bilder.
Und ich finde, es sieht echt beeindruckend aus. Also man muss sich wirklich mal... Das ist eigentlich schon so alt, dass wir... Und trotzdem, allein die Spiegelung jetzt da in der Pfütze und solche Sachen, wie viel Arbeit da reingesteckt wurde, das so scharf zu machen.
Ach Gott, ich hätte gerne sowas irgendwie als riesiges Plakat an der Wand.
Und das sind eben noch Sachen, wo dann wirklich Leute ewig zeichnen mussten, ne?
Ja. Ja, wie gesagt, das Original stammt von 95, da wurde noch nicht alles am PC gemacht.
Ja. Das ist richtig krass Arbeit hier drin.
Weißt du was? Wir müssen uns einfach irgendwann mal die Blu-ray von Akira schnappen und dazu auch einen
Kommentar machen,
weil das der letzte komplett handgezeichnete Anime ist.
Und vor allen Dingen, ich habe die Blu-ray noch nicht, ich muss mir die unbedingt holen. Ich habe den, es ist Jahre her, da habe ich den auf DVD irgendwo in einer kleinen Videothek entdeckt und hatte noch keine Ahnung davon und habe die geguckt und dachte mir so einfach nur, wow.
Ja.
Und das ist schon so lange her.
Tja.
Aber der Kampf ist auch, das ist krass.
Er ist halt fies, ja.
Ja.
Weil er nicht der Einzige mit dieser Technologie ist.
Ja, vor allen Dingen hat er jetzt in der Sequenz überhaupt keine Chance, das ist so mies. Oh, der arme Mensch, der die ganzen Plakate auch eben im Hintergrund machen musste.
Ja.
Oh Gott, nee.
Es tut wirklich weh. Ich verstehe noch nicht ganz, was diese Brille für eine Funktion hat. Ich habe sie jetzt schon ein, zwei Mal im Einsatz gesehen, aber tatsächlich noch nicht so ganz verstanden, was deren Nutzen ist.
Ja, der Brille bin ich mir jetzt auch ein bisschen unsicher, weil, also sie hat ja noch dieses, wie so eine Art Plastikmäntelchen da irgendwie drum.
Ja.
Verstehe ich nicht so ganz, weil sie hat ja am Anfang das jetzt auch nicht gebraucht bei der Unsichtbarkeit. Ich weiß nicht so richtig. Oh ja, da fängt's jetzt an. Wo er nach seiner Erinnerung gefragt wird.
Ja. Ja, ganz ehrlich, wenn man sich die Serie anguckt, Batu ist da irgendwie ein kleiner Fettsack. Und hier ist er so ein durchtrainierter Erwachsener. Das ist irgendwie total komisch.
Ja, ich weiß nicht, also Fettsack würde ich nicht sagen.
Er geht schon in die Breite auf jeden Fall.
Er geht ein bisschen in die Breite. Also man merkt, er hat ja, glaube ich, auch einen Militär-Background, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Der war ja irgendwie bei den Green Berets oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Wird auf jeden Fall noch ausgeführt in der Serie, aber
okay.
Man merkt, er hat so eine Armeezeit hinter sich und arbeitet jetzt für die, aber er hat so diesen Punkt jetzt überschritten, wo man halt einfach zwangsläufig auch aufgrund des Alters so, denke ich mal, so ein bisschen auch breiter wird.
Ja, es ist halt total komisch, wenn man hier den ersten Film guckt und dann,
ja.
Und dann alles andere. Kogi. Gefährliche Verwertungsbranche. Oh. Ach Gott. Ja, es ist wirklich schade, dass wir schon wieder ohne Ton den Film jetzt schauen. Aber lohnt sich auf jeden Fall, den in Japanisch und auch in Deutsch zu gucken. Die Originalfassung hat auf Blu-ray 2 deutsche Tonspuren. Ich weiß nicht genau, woraus das resultiert, ob der irgendwann nochmal neu vertont wurde und dann praktisch die Originale und die Neuvertonung mit drauf ist. Aber da hat man auf jeden Fall die Auswahl, wenn die eine einem nicht gefällt, dass man auf die andere zurückgreifen kann. Habe ich noch nicht gemacht, will ich auf jeden Fall noch nachholen, weil ich das sehr interessant finde. Ich wüsste gern, wofür, beziehungsweise woher die zweite Synchro stammt.
Oh ja, ach Gott. Ja. Er tut einem so leid. Vor allen Dingen, wie fies ist der Gedanke, dass wirklich jemand hingehen kann und deine Erinnerung manipuliert, einfach Dinge rauslöscht und die Erinnerung gibt an ein Leben, was du nicht gefühlt hast.
Remember me ist auch...
Ja. Im Endeffekt schon.
Ja. Ja, wenn du dir die Slums in... Hieß das Neo Paris? What the fuck?
Ja, ich meine schon.
Wenn du dir die Slums in Neo Paris anschaust, dann es ergibt alles einen Sinn.
Jetzt sieht man das Foto gleich, ne?
Ja, das ist halt der Hammer. Er sieht halt immer noch irgendwas drauf.
Ja.
Und gleich, wenn wir das Foto sehen. Was?
Oh, es ist so heftig.
Ach Gott. Ja, das geht halt alles von diesem Puppenspieler aus. Dessen Motivation wir jetzt noch nicht wissen. Guck mal, diese Spiegelung. Besser als in jedem Videospiel.
Ja.
Ja, das ist, ach Gott. Wie gesagt, ich habe mit der Serie angefangen, nachdem ich die ersten beiden Filme gesehen habe. Oder ist technisch so ein visueller Sprung drin, dass mich das ein bisschen abgefuckt hat. Weil die Filme sind so schön und fast schon handgezeichnet, wobei der zweite auch ein bisschen stärker in Richtung Computer generiert geht. Und dann guckst du dir die Serie an, die halt auf dem Budget entsprechend natürlich produziert wurde. Mhm. Und das sieht schon irgendwie billig aus. Okay, und die Szene ist auch, naja.
Ja, stimmt. Die haben es auch mal, das sieht man sehr deutlich, dass sie daran gearbeitet haben. Die ist genauso auch im Original drin, aber man sieht hier die Überarbeitung.
Ja.
Ich finde das Gespräch auch dann witzig, warum sie denn tauchen geht, obwohl das so eigentlich lebensgefährlich für sie ist.
Es ist so unnütz. Ich verstehe, dass man den Leuten irgendwas Neues präsentieren musste, um den Film nochmal in die Kinos zu bringen. Aber das war der falsche Ansatz.
Ja, vor allen Dingen, warum diese Szene? Das macht auch keinen Sinn, ne?
Ja.
Oder haben sie jetzt überlegt, so, okay, welche Szenen können wir machen, die am wenigsten Schaden anrichten?
Ja, wobei ja das Intro auch drin war. Das Intro ist ja sehr ikonisch mit dem.
Das stimmt.
Dass vom Dach springt. Weil das wird ja in der Serie, ist das auch die erste Szene praktisch?
Ja.
Würde mich nicht wundern, wenn es in Arise auch die erste Szene ist.
Aber bei Arise weiß ich es leider gar nicht mehr. Aber bei Arise, jetzt bin ich gerade überlegen, ich glaube, bei Arise dauert es auch ein bisschen, bis sie gezeigt wird, meine ich.
Okay. Ja, ich rein theoretisch können wir uns auch an Arise setzen, weil die OVA-Reihe als Filme gekennzeichnet sind.
Ja. Das ist richtig. Und
die gibt's auch in UK auf Blu-ray, das heißt, wer ein bisschen über den Horizont schaut und nichts dagegen hat, dass halt keine deutsche Tonspur drauf ist, kann sich das entsprechend auch besorgen, ohne jetzt irgendwie einen Region-Free Blu-ray-Player zu haben oder sowas.
Ja, und die Arise-Sachen, wenn man sich die in der UK holt, man kriegt dann ja auch die japanische Tonspur, ist ja genauso dabei. Das heißt, wer jetzt sagt so, ich möchte das Englische nicht haben, hat er dann immer noch das Japanische auch.
Ja. Und ich habe die erste Volume schon hier von Arise und die hat ein cooles Doppelcover, also ein Flipcover. Und da ist dann wirklich ein anderes Motiv drauf, was wesentlich besser aussieht als das, was normal vom Vertrieb gewählt wird. Was ja komisch ist, dass sie das Schlechtere zum Verkauf benutzen. Na gut, wenn du die bekommst, kannst du ja das auch mal sehen und mir dann sagen, was du davon hältst.
Ja, das finde ich jetzt natürlich geil. Das wusste ich noch gar nicht, dass das dann ein Cover hat, was man dann noch umändern kann. Ja, ist ja cool.
Ja.
Und dann wirklich auch dann anders aussieht. Jetzt nicht einfach nur, dass man irgendwie jetzt ein Logo dann wegmacht oder so, sondern dass das ein anderes ist.
Ja.
Ist ja cool.
Das ist übrigens cool, das Gespräch, dass sie während der Arbeit trinken können, weil sie durch ihre interne Struktur gleich wieder nüchtern werden können. Das würden sich bestimmt einige wünschen.
Ja, wobei, aber warum macht es dann überhaupt noch Sinn, den Alkohol zu trinken, wenn du eigentlich nichts davon hast oder nur ein paar Sekunden und dann ist das Gefühl schon wieder vorbei? Das ist ja auch irgendwie doof. Das macht keinen Sinn.
Ja, wird auch irgendwann mal erklärt, was mit Bartos Augen auf sich hat. Ich finde das, zum Design passt das, aber es ist ein bisschen creepy.
Ich meine, in der Serie wird er mal drauf angesprochen, warum er sich eigentlich keine normalen Augen reinsetzt. Ich weiß aber nicht mehr, was seine Antwort war, aber er wird mal drauf angesprochen, definitiv. Weil es wäre ohne weiteres möglich, also er müsste damit jetzt nicht rumlaufen. Das hat auch keinen wirklichen Vorteil.
Ja. Jetzt, es liest sich so, als wäre das die Erklärung, was genau die Funktion eines Ghosts ist. Dass er halt wirklich, ja, sag ich mal, schon mehr wie ein Mensch agieren kann. Und bei einer KI ist es halt vorgegeben.
Halt, ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist dann die KI dann diejenige, die dann festen Mustern folgt immer noch ihrer Programmierung folgt. Und bei einem Ghost ist dann
halt
wirklich
eigenständig auch agieren.
Du bist eine KI, aber erkennst dich als ich, als Individuum. Und genau.
Ja, weil wir haben ja schon gesehen, Makoto bricht durchaus mit den Robotikgesetzen.
Ja, ja. Also sie ist auf jeden Fall, also deswegen, die Serie heißt ja auch, oder der Film heißt ja auch Ghost in a Shell. Und sie hat halt eben diesen Ghost und hat dann eben so ein Bewusstsein entwickelt.
Stimmen in meinem Kopf. Ach Gott. Ah, und jetzt wieder diese tolle Musik. Und ich sag dann, wann die DVD geskippt ist. Was ist relativ am Ende, wie ich erfahren dann durfte, als ich die Blu-ray dann nochmal gesehen habe. Aber die Szene, also das war die Szene, die ich mich am meisten erinnern konnte, was ich noch von der DVD gesehen hatte. Das ist so, das sieht einfach so toll aus. Und anders als zum Beispiel die Serie, spielt das in einem nicht definierten Land. Also das ist, glaube ich, ein ausgedachtes Land. Nicht in Japan, wie dann zum Beispiel die Serie spielt. Und das hat hier schon mehr was von China, auf jeden Fall.
Ich finde so einige der Sequenzen, wenn man so die Stadt sieht, ich weiß nicht, ob du Blade Runner mal gesehen hast, aber erinnert auch, finde ich, stark an Blade Runner.
Oh. Die Szene weiß ich noch nicht so ganz, wie ich sie interpretieren soll. Hat sie sich da selbst gesehen? Oder tatsächlich einen Cyborg, der genau dieselbe Baustruktur hat wie sie?
Ich glaube, es war wirklich ein anderer Cyborg, der zufällig dann halt ihre Blaupause hatte. War es in der Serie oder in einem der Filme? Nee, ich meine, in der Serie wär's. Da ist ihr Körper ja auch mal kaputt und sie braucht einen neuen. Und es gibt halt hunderte identische Körper halt. Also.
Ja.
Das sind jetzt, also sie hat jetzt keinen Körper, der jetzt irgendwie ganz speziell nur so für sie aussieht. Also sie gibt's praktisch mehrfach.
Ach Gott, es ist so eine Schande, dass wir diese Szenen ohne Musik hören. Ganz ehrlich. Der Soundtrack ist großartig.
Vor allen Dingen gerade diese Szenen, die eigentlich vor der Musik jetzt tatsächlich leben. Ohne Musik wirken die irgendwie, da fehlt was.
Kenji Kawai hat die Musik gemacht und die gibt's, also da kann man auch auf YouTube durchaus noch die Stücke finden. Und ich werde das aus der ersten Szene mal verlinken, dass man sich einen Eindruck machen kann, weil das ist echt. Ich hab mir das sofort aufs Handy gezogen und höre das auf dem Weg zur Arbeit. Das ist so unglaublich gut, die Musik. Regen.
Ja. Und viele Schriftzeichen, die ich nicht lesen kann.
Ja.
Keine Ahnung, was da steht.
Es gibt ja so Subgruppen, die denn wirklich Onscreen-Text übersetzen. Und ich glaube, die hätten sich hier kaputt gesubbt.
Ja. Ich meine, es gibt ja auch einige englische Texte hier, aber es ist so viel mit. Oh Gott.
Ja. es sieht auch einfach toll aus. Also der Film ist halt immer noch echt eine Augenweide. Bis auf die 2.0-Addition. Wieso stellst du nackte Schaufensterpuppen in dein Schaufenster?
Weiß nicht. Vielleicht bist du ein Verrückter.
Ja.
Man weiß es nicht.
Ja, der Film ist auch relativ kurz, habe ich gemerkt, dass ich ihn durchgeschaut hatte.
Mhm.
Und ja, wie gesagt, ein bisschen ärgerlich, dass dann so nach der Dreiviertelmarke die DVD damals ausgesetzt hat. Weil ich glaube, dann wäre ich schon sehr viel früher ein Ghost in the Shell-Fan geworden.
Oh. Oh. Oh, erwachen? Wo sind wir? Ah.
Im Manga soll der Major sehr viel verspielter sein und auch halt auch viel trinken und so weiter. Und sehr, sehr frech sein. Ich bin schon gespannt, wie das alles ausschauen wird, wenn das endlich mal hier ankommt. Weil ich find's halt wirklich toll, dass man durch die ganzen Inkarnationen, die es gibt von dieser Figur, immer wieder doch auch jemand Neues kennenlernt tatsächlich. In diesem Film ist sie eher kühl.
Ja, in der Serie gibt's einige wirklich Momente, wo sie auch mal richtig Humor beweisen kann und rumwitzelt. Also das.
Ja.
Das, aber hier ist sie eigentlich überwiegend doch sehr ernst. Und ich meine, guckst du dir an, wie sie da steht, richtig grimmig schon.
Ja. Der ehrliche Fahrer meldete. Ja, und ich glaube, jetzt wird auch geklärt, dass der Körper von dem Major ja auch von diesem Megatech-Buddy-Firma stammt.
Mhm.
Weil die irgendwie alle Regierungs-Cyborgs kreieren oder sowas. Und auf einmal ist das Bild super scharf. Oh Mann.
Ja, da kommt jetzt so der Punkt, dass sie da etwas drin gefunden haben, was sie jetzt eigentlich nicht erwartet haben. Da scheint vielleicht doch eine Art Bewusstsein, man weiß es nicht. Da steckt etwas drin, was eigentlich nicht rein sollte, drin sein sollte, zumindestens.
Ja, ja, ich finde, das stellt der Film ein bisschen schwach dar, diese Jagd nach dem Puppenspieler. Weil man nie irgendwie das Gefühl hat, dass das so wirklich super ernst ist. Mhm. Und schnellstmöglichst gelöst werden sollte. Das vermittelt der Film nicht so ganz. Deswegen war ich am Ende halt, wie gesagt, auch ein bisschen verwirrt. Als es dann plötzlich aufhört. Ach Gott. Nee, aber jetzt kommt auch nochmal eine sehr schöne Szene. Weil wir den Puppenspieler gleich endlich mal selbst in Aktion sehen. Und nicht immer nur seine Puppen. Ja, Ichikawa. Ja, Ichikawa war's. Okay. Körper wechseln, okay. niemand liest die Akte. Das sind wie die Handbücher. Die werden auch nie gelesen.
Ja, genau. Ich habe es in meinen Bericht reingeschrieben.
Ja.
Ach, als hätte ich den gelesen.
Ja, der sieht hier auch ein bisschen langweilig aus, also.
Ja.
Der in den 3 Folgen der Serie hat er schon mehr getan als jetzt hier im ganzen Film.
Ja, das ist das, was du eben so ein bisschen angesprochen hast. Also obwohl die eigentlich diesen riesigen Fall bearbeiten und gerade kurz vor der Lösung zu stehen scheinen, wirken die alle so ein bisschen gelangweilt.
Ja, es fühlt sich halt nicht so groß und wichtig an, wie der Film es gerne möchte.
Das ist irgendwie, es wirkt ja alles so ein bisschen Business as usual und wir machen halt unser Ding wie immer. Und es fehlt so ein bisschen die Bedeutung. Da gebe ich dir auf jeden Fall schon recht.
Ich weiß nicht, ich finde diese übertrieben mechanischen Türen weniger futuristisch, als wenn es einfach nur irgendwie eine Schiebetür oder sowas wäre.
Ja, man fragt sich so, muss da jetzt das Mega-Schloss dran sein an diesem Aufzug?
Ja.
Keine Ahnung.
Ich reg mich jetzt, ich reg mich innerlich wirklich über die Designänderung von Bato auf, weil er hier so eine krasse Präsenz hat.
Er ist schon so eine Kante hier.
Ja.
Das ist echt krass. Was sie hier gerade angesprochen hat, wird auch in der Serie noch ein bisschen ausgearbeitet, dass sie hier jetzt diese Vermutungen äußert, ob sie nicht vielleicht mal ein Mensch war und dann im Endeffekt sie dann kopiert wurde in eine Maschine und sowas.
Okay.
Dass sie vielleicht menschlichen Ursprungs ist.
Aber das wird nur spekuliert. Oder wird da am Ende eine klarere Antwort gegeben?
Ich finde, es bleibt so ein sehr großer Interpretationsspielraum, finde ich. Es wird in der Serie nochmal so angedeutet, aber es ist eher nur eine Andeutung. Es könnte sein, muss aber nicht. Ich glaube, das wollen die auch gar nicht so richtig zu 100% aufklären.
Ja, deswegen frage ich, weil ich glaube, das würde ein bisschen gegen das spielen, was Ghost in the Shell halt so von dem, was ich bisher gesehen habe, ausmacht. Weil, wie gesagt, das Ende hier ist komplett verwirrend. Das vom zweiten auch. Die wollen schon genug Interpretationsfreiraum lassen.
Dass man das ist richtig.
Keine klaren Antworten braucht.
Aber die Idee finde ich durchaus interessant. Also da wirst du bei der Serie auch noch auf die Folge stoßen. Ich glaube, das ist aber allerdings erst in der 2. Staffel, wo man sich denkt, da könnte vielleicht was dran sein.
Ja.
Oh. Da ist ihm vielleicht etwas aufgefallen.
Ja.
Das ist auch cool, dass sie da extra Drucksensoren im Boden haben.
Ja, aber musste er mittlerweile, weißt du, wie viel wiegt so ein Cyborg?
Ja, und das ist ja eben durch diese ganzen Tarntechnologien, haben sie jetzt dann halt überlegt, was können wir denn machen, dass dann, wenn jemand, der nicht gesehen werden kann, dass er vielleicht doch dann irgendwie auffällt.
Ja. Es ist immer ein bisschen komisch, wenn sie kommunizieren, aber nicht ihren Mund bewegen.
Ja.
Da muss ich ihr doch einen Daumen hoch für Metal Gear Solid geben, dass sie da trotzdem ihre Lippen bewegen. Weil das wirkt ein bisschen anteilnahmlos. Also, es ist, Drei Sekunden verzögert. Ein Cyber-Ninja. Und das ist auch öfter ein Gag, dass Togusa ja einen Revolver benutzt.
Ja.
Während alle anderen halt Maschinenpistolen benutzen.
Ja, aber er ist halt ein Mensch und auch verliebt in seinen Revolver. Also er weiß,
es wird ja, glaube ich, ist das im zweiten Film oder in einer der ersten Folgen? Ein Witz, nee, ich glaube, das war in der ersten Folge der Serie. Ein Witz darüber gemacht, dass er dass da hier die ganzen Cyborgs irgendwie an alten Daten festhängen. Und dann hält er gerade seinen Revolver in der Hand. Und dabei hält er auch an seiner alten Hardware da fest. Und das ist super creepy.
Es ist krass, die Sequenz mit den Fingern, ey, wie die sich immer weiter aufsplitten und dann. Oh. Also, wer jetzt denkt, so 10-Finger-Schreibweise ist schon schwer. Ja. Oh Mann. Aber eigentlich witzig, dass sie überhaupt die Tastatur benutzen, weil können die das nicht einfach über Gedanken machen? Einfach ein Kabel rein und fertig?
Ja, ja.
Dass sie eigentlich überhaupt auf eine Tastatur tippen.
In diesem Fall macht das ja durchaus Sinn, weil sie ja davon ausgehen, dass der Puppenspieler irgendwie damit zu tun hat. Also in diesem Fall könnte man das so erklären, dass sie da halt nicht gehackt werden wollen.
Okay. Ja. Vielleicht ein Punkt. Ja.
Dr. Bruce Willis. wo wir gerade Ghost in the Shell gucken. Ich habe, wie gesagt, sehr viel recherchiert, bevor die Blu-rays ankamen. Und es soll einen Live-Action-Film geben, wo Scarlett Johansson den Major spielen soll. Was ich recht unpassend und gleichzeitig passend finde.
Ich find's interessant, okay.
Ja. Ja, ich bin mal gespannt, was sie draus machen. Ich meine, wie lange warten wir auf den Akira-Live-Action-Film? Ja. Aber gut, darf man gespannt sein, was draus wird.
Solange es besser wird als der Versuch aus der Avatar-Serie, Realverfilmung zu machen. Ja, und da kommt jetzt natürlich das Ding zwischen Section 9 und Section 6, dass sie jetzt hier sie am Streiten sind, wer darf jetzt hier den Puppet Master mitnehmen.
Ja, das ist halt auch lustig. Sie haben ja gerade gesagt, die KI ist in den USA entstanden, also ist sie Amerikaner. Mhm. Das ist auch schon wieder so ein kleines, super tolles Detail.
Aber ich meine, es kommt doch jetzt auch in dem Gespräch, wo er dann irgendwie um Asyl bittet oder so.
Das genau,
ist so
genau.
Witzig, ja.
Ja, da ist es.
Das finde ich so genial.
Ja, das zeigt halt, dass das vom technischen Stand halt schon so viel weiter ist.
Ja.
Als das, was unsere Videospiele heutzutage abliefern.
Und da werfen sie jetzt auch die Frage auf, ne? Ab wann bist du eine Maschine, ab wann ein Mensch, ne? Ab wann bist du. Das ist eben in diesem Film halt diese Frage, die gestellt wird.
Ja, und später kommt noch hinzu, wie kann so eine KI seine Information weitergeben? Halt an die nächste Generation. Mhm. Und da wird's halt kompliziert, sag ich mal. Weil sich ein Roboter natürlich nicht fortpflanzen kann.
Ja, es ist irgendwie, ja.
Ja, wie beweist man sowas?
Du kannst ein Ordnerarchiv zurücklassen. Ja, hier, da steht's ja gerade auch mit, ja. Was ist Leben?
Ja, das ist
was
die
definiert
Frage.
Man als Leben?
Ist sie das?
Ja, und da wird das jetzt halt erklärt, dass es eigentlich ein Programm oder ich glaube sogar ein Virus war, der im Netz sich weiterentwickelt hat. Diese Gedankenspielerei der virtuellen Intelligenz gibt's auch in verschiedenen anderen Filmen und Comics und keine Ahnung was und Büchern. Keine neue Idee, aber eine interessante Idee.
Ja.
Ja, und das waren dann wahrscheinlich die Herren, die man dann über den Drucksensor wahrgenommen hat.
Also dafür, dass das ein altmodischer Revolver sein soll, sieht er ganz schön modern aus.
Ja, der ist schon irgendwie stylisch gemacht, ne?
Hast du das gesehen? Auf dem Rücklicht stand Beck, weil er rückwärts gefahren ist. Das ist cool. Gibt es sowas in echt? Wieso gibt es sowas heutzutage nicht?
Also machbar ist das sicherlich.
Ja.
spricht eigentlich nichts dagegen, oder? Das müsste man da umsetzen können.
Waren das jetzt schon alle CG-Sequenzen oder kommt da noch eine?
Ich weiß nicht, ob die... Da gibt's zum Ende ja noch so zwei oder drei Helikopter, die da lang fliegen. Ob die vielleicht noch im CG sind, aber...
Ja. Nee, weil sonst würde ich echt sagen, kann man sich auch mit der Neuauflage von der Original auf Blu-ray geben, diesen Kommentar.
Ja. Ich meine, es sind auch gar nicht so viele dieser Sequenzen. Also halt die Eröffnungsszene ist, glaube ich, somit wirklich die längste. Und diese kleine Tauchsequenz... Und sonst ist es, glaube ich, gar nicht so tragisch. Aber weil natürlich gerade die Eröffnungssequenz dann halt die, wie du es so auch schon gesagt hast, die ikonische ist, ja.
Ja. Aha, aha. Codename Projekt 2501. Ah, okay. Gut, dass ich gefragt hatte. Mann, ey.
Ja, die Helikoptersequenz. Ja, okay. Das hatte ich noch so vermutet. Also, wenn jetzt irgendwie noch eine Flugsequenz kommt, dass das dann am ehesten noch in der. Ja.
Ich verstehe es wirklich nicht. Es gab die Szene schon, gezeichnet, komplett. Ach Gott.
Vor allen Dingen sehen die gut aus in der gezeichneten Variante. Das ja. Kann ich so nicht nachvollziehen. Aber gut, man muss ja scheinbar irgendwas Neues bieten.
Die sehen auch ein bisschen creepy aus.
Ja, die sehen wirklich wie Puppen einfach nur aus, ne?
Ja. Ja, halt auch mit diesem Blick, der ins Leere geht.
Ja.
Das ist.
Die sehr Augen, creepy. Die manchmal so ganz kurz Moment sich irgendwie zu bewegen scheinen, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn macht, das aber. Ja. Die sehen
in diesem
so.
Gespräch ist die DVD geskippt.
Oh, da war es ja wirklich kurz vorm Ende.
Wie gesagt, ja, knapp vorm Ende.
Für mich eigentlich noch eine
Stunde.
Oder eigentlich nochmal ein schöner Endkampf dann kommt auch.
Ja.
Den manch einer kennt, weil ja es ein Musikstück gibt, wo dann in einem Musikvideo einige Sequenzen hier vom Ghost in the Shell eingearbeitet sind.
Oh, okay. Weißt du zufällig, wie das Stück heißt?
Ich meine King of My Castle oder so?
Okay.
Es ist nee, so ein Elektrostück.
Sagt mir tatsächlich nichts.
Kann ich vielleicht gleich nochmal gucken, ob ich das bei YouTube finde, bestimmt. Dann können wir vielleicht den Link auch nochmal irgendwo reinpacken. Also das kennen bestimmt einige. Das lief eine Zeit lang rauf und runter. Und dann, wie gesagt, das Video war dann halt basierend auf halt hier Ghost in the Shell.
Das sieht man jetzt auf der Blu-ray, dass das einfach nur Standbilder sind, anstatt dass das irgendwie animiert war. Was sehr komisch aussah.
Ja.
Und es regnet wieder. Und jetzt nicht mehr. Was? Und jetzt auf einmal doch wieder.
Sind wahrscheinlich nur kleine einzelne Regenwölkchen.
Ja, guck mal, der Helikopter ist nicht neu eingearbeitet worden.
Nee. War vielleicht dann zu aufwendig, den jetzt irgendwie noch da gezielt rauszuschneiden und den dann nur so zu machen. Ja, jetzt splitten sich die Fahrzeuge gleich auch auf, ne?
Ja.
Da ist wieder der neue Helikopter.
Ja, die Szene sieht nach komplett neu aus.
Ja.
Ich meine, so einen Shot gab es auch im Original. Es ist die große Spekulationsfolge. Was ist neu, was nicht.
Also beim Helikopter ist es eindeutig. Beim Hintergrund war ich mir nicht zu 100% sicher.
Ja, und das ist Ishikawa. Und
ja,
da
genau.
Habe ich dann, oh, der ist doch ein Mensch, habe ich ihn endlich herausgefunden.
Also ich meine, am Anfang hat man ihn ganz kurz im Auto sitzen sehen.
Das kann sein, ja.
Und dann erst jetzt eigentlich wieder.
Sieht aber nicht aus wie Bruce Willis. Bin ich ein bisschen enttäuscht. wo ich am Anfang noch eingehen wollte, als wir ja gesagt haben, dass Matrix da viel sich orientiert hat. In der 2.0er-Version haben wir es gesehen, die haben auch das Intro teilweise geändert, weil in der Originalfassung ist das so, da laufen dann halt Nullen und Einsen in grün durch und die ergeben dann die Namen vom Produzenten, von den Zeichnern und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist hier nicht so gewesen. Also das ist schade, dass man das geändert hat, weil es lohnt sich durchaus, das mal als Studie zu nehmen, das Original, und zu gucken, wie sehr Matrix da eigentlich kopiert hat. Wie gesagt, da gibt's zwar coole Videos auf YouTube, aber am besten fährt man, wenn man Matrix und Ghost in the Shell nacheinander guckt, Reihenfolge egal. Einfach um zu sehen, wie viel da in Anführungszeichen inspiriert sich wurde.
Ja, und jetzt wurde hier gerade ja angesprochen, dass diejenigen, die versuchen, ihn zu schnappen, auch scheinbar gleichzeitig auch die Urheber des Ganzen sind.
Ja.
Die eigentlich nur ihr Programm, was sich da scheinbar weiterentwickelt hat und etwas gemacht hat, was sie nicht vorhergesehen haben, eigentlich wieder nur zurückhaben wollen.
Verdammte Politik. Ich mag diese Technologie in Anime einfach immer. Hast du Fullmetal Panic gesehen?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay, die benutzen halt auch Mechs. Und wenn die drin sitzen, führen sie ihre Arme durch so Schienen, die rund sind, also um den Arm gehen. Und da sind dann auch so Polsterungen drin, wie wir jetzt gerade bei Ishikawa gesehen haben. Damit halt die Arme fest versetzt, also drinnen sitzen. Das ist super cool, immer diese kleinen Details in der Technik zu sehen, wo sich wirklich jemand Gedanken drüber gemacht hat, wie könnte sowas funktionieren, wenn man das umsetzen müsste.
Ja, ich fand es auch ganz cool, auch gerade über Ghost in the Shell, da gibt's einige Internetseiten, die beleuchten, was vom heutigen Standpunkt der Technik tatsächlich möglich ist und was zumindest realistisch ist, dass wir dahin kommen. Und das war erschreckend viel.
Okay, ja. Muss ich nach der Aufnahme mal ein bisschen recherchieren.
Aber da gucke ich gleich auch nochmal eine Splatter-Sequenz. Das ist so fies. Das ist aber auch ein Gewehr, was sie da benutzen.
Ja gut, es geht halt wirklich um Politik in diesem Fall. Und da niemand seinen Job verlieren will. Ja, so sehen Autos heutzutage dann auch nicht aus.
Nicht ganz. Aber es wäre möglich, sie zu... Oh, Splash.
Autsch. Oh, das darf man nicht gucken, wenn man epileptische Anfälle bekommt.
Meinst du wegen dem Licht?
Ja, das geht mir tatsächlich auch gerade ein bisschen auf die Augen.
Vor allem jetzt wechselt das so hin und her. Das macht einen ganz wahnsinnig.
Raubeinige Prinzessin. Ja, in Arise geht es ja darum, dass der Major diese Section 9 zusammensetzt. Mhm, also die Leute rekrutiert dafür. Und du hast ja auch schon gesagt, sie hat ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Den Menschen, den wir gerade gesehen haben.
Togusa.
Togusa, genau. Sie hat ihn auch rekrutiert, um halt dieses menschliche Element in der Gruppe zu haben. Es wird da auch dann eben öfter gesagt, dass das Makoto Kusanagi sehr rau ist, sehr nicht so damenhaft sich benimmt, wie man das vielleicht sich erhoffen möchte. Thematiken, die jetzt dieser Film zum Beispiel gar nicht angeht, aber die zumindest in der Serie, meine ich, angesprochen werden, ist halt auch, wofür Roboter noch verwendet werden können. Denn da das ein Anime ist, könnt ihr vermutlich euch schon denken, in welche Richtung ich da denke.
Ja, ich habe eine Ahnung.
Und das wird dann tatsächlich auch angesprochen. Also, wofür diese Maschinenosse gut sein können. Ja, das ist schade, dass wir jetzt diese riesigen Kampfpanzerroboter-Dinger in dem Film tatsächlich nur ein einziges Mal sehen. Du hast die Tachikoma schon erwähnt, dass die halt hier gar nicht zum Einsatz kommt, traurigerweise.
Ja, das ist so ein Ding, was dann in der Serie vorkommt, aber die sind so geil.
Ja, ich find's halt, wie gesagt, ein bisschen schade, dass die nicht hier auch schon irgendwie eingesetzt werden. Ja, und was ich vorher schon erwähnt hatte, jetzt achtet mal drauf, wie halt die Einschüsse aussehen auf dem Stein.
Ja, ich finde allgemein die Sequenz, wenn das Ding da alles zerballert, das sieht richtig geil aus.
Ja.
Auch schon alleine, wie jetzt die Säule im Hintergrund aussieht, wie die zerfetzt ist.
Ist auch ein bisschen Gunporn.
Ja, schnell nochmal die Modifikation. Aber gut, wie willst du sonst mit so einem Panzer fertig werden?
Ja.
Wie beängstigend das ist, wieder einfach.
Ja, in der Serie, ich glaube, das war Folge 2 oder 3, da spielt dann halt auch ein Panzer dieser Region, also dieser Größe, verrückt. Hat sich dann irgendwie einpflanzen lassen, weil er eine Krankheit hatte und dann gestorben ist, zu früh. Und es ist ganz schön creepy teilweise.
Ja.
Ach, das Ding sieht so toll aus. Ich hätte wirklich gerne mehr davon gesehen. Ja, und hier an der Szene orientiert sich halt zum Beispiel der Lobbyfight aus Matrix.
Was ja nichts Schlechtes ist, weil der Lobbyfight ist ja auch, ich glaube, den kennt jeder.
Ja, zusammen mit der Musik.
Ja. Die Waffe ist ein bisschen heiß geworden.
Ja. Oh, einfach nur, damit ich das mal erwähnt habe. Das hat jetzt nichts mit dem Film zu tun. Aber da habe ich nie drüber nachgedacht. In Videospielen ist es ja öfter so, dass Miniguns überhitzen.
Mhm.
Und der Grund, weshalb die rotieren, ist, dass in der Konzeption festgelegt wurde, dass die Dinger eben nicht überhitzen sollen. Und es ist ganz schön dumm, dass das die einzigen Waffen in Videospielen sind, die überhitzen, die darauf ausgelegt wurden, eben trotz dieser Geschwindigkeit, die sie Kugeln ab vorher nicht zu überhitzen. Also, liebe Videospielentwickler, recherchiert da nochmal. Ja, das hier jetzt auch mit den
Einschüssen. Ich weiß aber auch nicht, wie lange es dauern würde, bis das Ding dann irgendwann wirklich so stark heiß wird, dass man es nicht mehr benutzen kann.
Ja, und im Videospiel ist es halt so 10, 20 Sekunden Gefeuer, ja. Und dann ist es schon wieder heiß.
Ich meine, gut, wer sich jetzt zuletzt an die Bundeswehr zurückerinnert mit dem G36, was ja auch aufgrund von Überhitzung dann ungenau wurde. Naja. Habe ich so in den Videospielen nicht gehabt, bei den ganzen Militärshootern, dass ich auf einmal nicht mehr richtig zielen konnte.
Autsch.
Oh. Oh, das ist aber gleich auch fies, wie sie jetzt versucht, das Ding da aufzureißen.
Ja, das sieht super gut aus. Das sieht so toll aus.
Oh, das ist so... Die Arme. Heilige Scheiße. Oh, was für eine Sequenz, ey.
Ja, aber du musst dir jetzt halt wirklich vorstellen, dieser Cyberkörper wird da total überschrapaziert.
Oh Gott, nee. Das ist so fies, das ist so ultra fies. Sie zerreißt sich da förmlich selber. Oh.
Und das, wieder Matrix. Wenn Neo in der echten Welt erwacht.
Ja. Oh.
Ja. Was ist das für ein Kaliber, ganz ehrlich?
Das Ding ist sowas von höllisch. Aber wie sie ja in der Serie, was sie gerade da mit dem Panzer, der dann Amok läuft, dann erzählt, dass da haben sie ja auch so ein riesiges Gewehr, um den zu stoppen dann am Ende.
Ja. Boah, mir fällt jetzt erst auf, was er für einen dicken Bolzen als Nase hat.
Oh.
Das sieht auch super aus.
Ja, ne? Also diese Idee, dass dieser Helikopter sich so aufklappt und dann für den Scharfschützen dann eine Plattform bietet, wo er sich dann hinlegen kann und dann anlegt, das ist so krass. Wobei es schon beängstigend ist, also... Ja. Tja, und sie hat ja gesagt, sie will ja beim Puppet Master einsteigen.
Ja.
Eine kleine Konversation mit ihm führen.
Nett übrigens, dass Bateau den Major abdeckt. Nicht aber den Puppenspieler.
Er hatte nur die eine Jacke.
Das ist ziemlich cool. Dieser Wechsel in der Optik.
Ja.
Ah, Gott. Und da ist der Puppenspieler abgehauen. Super. Ja, die Action nimmt jetzt, setzt sich jetzt wieder bisschen zur Ruhe, während jetzt viel philosophiert wird, wie gesagt.
Ja, richtig. Ich meine, hier hat er jetzt ja gerade erklärt, wie er als Programm dann diesen Punkt erreicht hat, wo er praktisch eigentlich ein Individuum wurde und ja.
Ja, und wie gesagt, jetzt geht es halt darum, wie kann eine Maschine wie kann eine KI, sage ich mal, ihre Informationen weitergeben an die nächste Generation. Das ist jetzt halt der komplette Endtwist. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd für Batu, dass er von Motoko nichts mehr hören kann. Ja, da geht's los. Kopien sind nichts mehr als Kopien. Oh, tiefgründig.
Ja, jetzt auch hier dieser Ahnenbaum da im Hintergrund.
Ja. Gene, Meme, Metal Gear Solid. Ja, und jetzt wird's beknackt. Also hier hat mein Gehirn dann ausgeschaltet. was der Puppenspieler erreichen will, er hat halt Motoko Kusanagi überwacht Und deswegen hat sie dann auch vorhin auf dem Boot zum Beispiel die Stimme vom Puppenspieler gehört. Und zwar, weil der Puppenspieler sich mit ihr verbinden will.
Ja.
Und ich verstehe nicht so ganz, was das mir sagen soll, einfach. Ich verstehe nicht ganz, was das mir sagen soll, wenn das am Ende klappt, weil der Major immer noch sie selbst ist, aber halt dann den Puppenspieler in sich hat. Also praktisch alles Wissen der Welt und konstant in diesem Netzwerk drinne ist. Und ich verstehe einfach diese Message nicht. Was will mir der Film sagen damit? Das hat mich stark verwirrt zurückgelassen.
Es scheint ja um eine Art Weiterentwicklung zu gehen, weil er ja erklärt, dass es ja bei den Menschen auch um Wandel, um Mutation geht, um die Anpassung an die äußeren Gegebenheiten, dass Dinge, die sich nicht bewertet haben, dann aussterben und Dinge, die sich bewähren, dann weiter existieren. Und irgendwie dieses Konzept soll jetzt ja übertragen werden, aber es ist schon, ja, ist schon irgendwie schwer greifbar, finde ich.
Ja.
Also die Idee ist es im Endeffekt, durch diese Verschmelzung, durch diese Zusammenlegung, die dann da passiert, dann irgendwie als neues, besseres, was auch immer rauszugehen, Wesen.
Weil du die Auserwählte bist. Oh, oder deswegen.
Oh, Matrix.
Gott, das ist so verwirrend.
Jetzt ja. Kommen noch so ein paar Tauben und dann haben wir irgendwie so einen John Woo-Film mit den Fähren.
Ja.
Jetzt kommt's gleich.
Das sieht auch neu aus.
Ja, da haben sie aber auch nochmal Arbeit reingesteckt. Das sah vorher nicht so aus.
Das sieht aus wie so schlechte Windows Media Player Visualizer. Ja, da war der Kopf ab.
Ja, aber das Gehirn ist noch intakt. Und da wir es hier nicht mit einem Menschen zu tun haben, besteht eine gewisse Chance, dass man da noch was machen kann.
Ja. Das ist jetzt auch leicht creepy wieder.
Ja, das stimmt. Ich fand das Ende auch etwas seltsam. Würde man dann auch versuchen, das gesamte Ghost in the Shell-Paket irgendwie chronologisch einzuordnen, müsste eigentlich der Film samt Innocent ja dann eigentlich ganz zum Schluss kommen. Also
ja.
Würde ich jetzt mal so sagen.
Was soll es das?
Diese Augen jetzt auch wieder, ne?
Ja, und der Kopf ist viel zu groß für diesen kleinen Körper. Das
sieht so krass aus.
Das sieht wirklich gruselig aus, ja.
Oh Mann, das macht echt einem Angst.
Die Anleitung für diesen Körper.
Das war das Einzige, was er auf den Schwarzmarkt kriegen konnte. Aber wo du das eben so gesagt hattest, wenn sowas auf den Schwarzmarkt vertrieben wird, ist es wirklich creepy.
Daran habe ich jetzt nicht gedacht gerade. Das hast du gesagt.
Ja, aber bringst du beides zusammen, wird es echt. Und ich finde, man kann es nicht von der Hand zu weisen. In so einer Welt gibt es das mit Sicherheit.
Das gibt's auch in unserer Welt bestimmt. Also da muss man nicht mal so viel Fantasie haben für leider
Gottes. Oh, wahrscheinlich. Aber das wird langsam fies irgendwie. Nein, ich sollte diesen Gedanken eigentlich nicht haben. Aber das Ghost in the Shell ist ja schuld.
Der erste Mensch, ja. Das sieht echt einfach komisch aus.
Aber das muss ich sagen, war eine Sache, die ich schade fand, dass es hier bei Ghost in the Shell Innocent dann so lange dauert, bis man sie dann irgendwann wieder zu Gesicht bekommt.
Ach, und dann für 2 Minuten oder so?
Ja.
Ach Gott.
Man denkt sich so, Moment mal, das ist Ghost in the Shell 2, aber so irgendwie fehlt der Hauptcharakter.
Ja. Okay. Ja, natürlich sehen sie sich wieder. Und dann ist es natürlich die Parole.
Ja.
Ja, sie ist jetzt halt überall und nirgends, das verstehe ich. Aber wie gesagt, was soll mir das sagen? Als Zuschauer. Ja, das Bild ist auch schon wieder so klar, dass das auch nach neu aussieht.
Ja. Ich denke, das ist ganz klar neu gemacht.
Wie viel Spuren hat der Highway? Was
ist das? Aber bei diesen Stadtaufnahmen finde ich das jetzt nicht so schlimm oder bei dem Hologramm oder so. Das, wenn es aber wirklich darum geht, dann Objekte von ganz nah oder gerade Personen, also da wird es dann mit dem CGI ganz fies.
Ja, es hat sich ja dann doch zum Glück in Grenzen gehalten. Also.
Und da sind schon die Credits, wir sind am Ende. Der ist sehr kurzweilig, aber finde ich jetzt gar nicht schlimm, der geht wunderbar runter.
Ja, finde ich auch. Also wie gesagt, ich war doch eher überrascht, wie kurz er war, als ich ihn das erste Mal komplett gesehen hatte. Dass es dann nach dem Punkt, wo ich aufgehört hatte, nur noch eine halbe Stunde ist, bis er durch ist. Und mit 80 Minuten ist er halt wirklich ein sehr kurzer Film.
Definitiv, aber ich finde ihn nach wie vor immer noch sehr sehenswert. Also da hat's ja bei mir tatsächlich angefangen mit der Ghost in the Shell-Liebe. Den zweiten Film habe ich lange Zeit nicht gesehen. Ich bin nach diesem Film, habe ich mit der Serie angefangen, die beiden Staffeln gesehen. Und dann erst lange Zeit danach bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es ja noch einen zweiten Film gibt, der nach dem ersten spielt. Und dann habe ich auch irgendwann noch den Film entdeckt, der zum Serienuniversum gehört. Ja, und dann zuletzt natürlich dann halt Arise, was dann jetzt so zu den neuesten Sachen dann in diesem Universum gehört.
Und Arise ist auch schon wieder so ein unnötig kompliziertes Ding, weil es gibt einmal die 4 Arise-Filme, dann gibt es die Serie, die 4 Filme neu erzählt. Plus noch eine weitere kleine Geschichte hat. Und jetzt gab es im Sommer einen Film, der wohl als Fortsetzung zu Arise dient, wenn ich das richtig verstanden habe.
Oh, das hatte ich noch nicht mitbekommen, was du jetzt sagst. Okay.
Und der ist halt, der lief bisher halt nur in Japan.
Also
ich vermute, dass wir da noch so ein gutes Jahr warten dürfen, bis der zu uns kommt. Wenn überhaupt.
Puh. Ja, das macht das ganze Ding nicht unbedingt einfacher zu verstehen.
Ja, wie gesagt, das ist Ghost in the Shell ist eine Kunst für sich, um da durchzublicken. Ach Gott. Nee, aber ich bin auch froh, den Einstieg gewagt zu haben und ich finde den Film doch sehr, sehr klasse. Wie gesagt, ich habe mein kleines Problemchen mit dem Ende, weil ich irgendwie sagt mir das nichts. irgendwie sagt mir das Ende nichts.
Ja, und
das
ist weißt du kannst dann Innocent gucken, der danach spielt und bist trotzdem so ein bisschen im Unklaren. Was hat das, was hier gerade passiert ist, diese Verbindung dieser beiden, was hat das jetzt genau für eine Bedeutung gehabt oder was ist daraus jetzt entstanden? Das wird nicht so richtig aufgeklärt.
Ja.
Das ist wahrscheinlich dann dieser Punkt, der wieder einem selbst überlassen bleibt, sodass man sich jetzt irgendwie daraus so seinen Reim machen kann, was das alles bedeuten könnte.
Ja. Nee, aber ansonsten bin ich doch sehr zufrieden mit dem Film gewesen. Und es hat jetzt auch Spaß gemacht, den nochmal ein zweites Mal zu sehen in dieser 2.0-Fassung. Ich würde aber auch jedem raten, jetzt nach der Originalfassung zu gucken.
Also man macht jetzt nichts falsch, wenn man den guckt, weil man ja auch eine Idee davon bekommt, wie er dann halt komplett in einem anderen Stil ausgesehen hätte, weil die CGI-Sequenzen sich in Grenzen halten, aber ich muss wirklich halt sagen, es ist unnötig. Das hätte man nicht machen müssen.
Nee, auf jeden Fall nicht. Also man braucht den auch, im Gegensatz zu mir, wie ich das jetzt gemacht habe, nicht beide Versionen da haben. Ich habe es jetzt einfach nur gemacht, weil ich halt nicht wusste, wie groß der Unterschied ist. Aber ich kann euch jetzt sagen, als jemand, der beide nacheinander gesehen hat, es reicht, wenn man eine Version hat.
Also ich werde jetzt den Original wahrscheinlich jetzt auch nicht auch nochmal dann auf Blu-ray holen, weil ich habe die vorherige Version auf DVD und die jetzt auf Blu-ray. Jetzt nochmal ein drittes Mal den zu holen, wäre dann wahrscheinlich ein bisschen übertrieben.
Ja. Da lohnt es sich auf jeden Fall nicht, den doppelt zu haben, wenn man schon eine Version auf
Wobei, andererseits, ich habe ja auch von den beiden Serien, die erste Serie geht ja um den Laughing Man, die zweite Serie geht um die Individual 11. Da gibt es ja auch noch mal das Ganze so eine Art zusammengepresster Filmform, wenn man so möchte. Die habe ich mir auch geholt, obwohl sie im Prinzip eigentlich nur Auskopplungen aus der Serie sind und nichts Neues. Aber ich fand die Cover so schön, habe sie mir auch noch ins Regal gestellt.
Ja, die habe ich mir gespart tatsächlich. Das fand ich denn doch etwas zu unnötig.
Die sind auch unnötig, aber ich habe sie günstig bekommen. Ich glaube, ich habe das waren UK-DVDs. Und die sind halt sehr schön aufgemacht. Aber im Prinzip, wenn man halt die Serie hat, ist es ja nichts anderes. Nur halt kürzer, die Serie in Kurzform. Aber die gibt's theoretisch auch noch. Also man merkt, dass das Ganze, was man da alles sich holen und zulegen kann.
Das ist halt der Punkt, weshalb das so verwirrend ist, weißt du? Wenn du da als uninformierter rangehst und dann siehst du halt 2 Milliarden verschiedene Ghost in the Shell-Titel, dann da irgendwie einen Einstiegspunkt zu finden, ist halt abschreckend.
Ja. Also wir hoffen zumindest, jetzt damit konnten wir euch zumindest aufklären, dass Ghost in the Shell 2.0 nicht bedeutet, dass es der zweite Film ist. Es ist der erste überarbeitet.
Ja. Und mit dem kann man anfangen, mit Standalone-Complex der Serie kann man anfangen, mit Arise kann man anfangen, was jetzt in UK veröffentlicht wird. Man kann aber auch sich den Manga schnappen, der hierzulande zwar auch veröffentlicht wurde, aber mittlerweile sehr schwer zu bekommen ist. Mhm. Und man bekommt immer genug Variation, dass es sich lohnt, alle Inkarnationen von Ghost in the Shell zu schauen. Aber es ist unterschiedlich genug, dass man sagen kann, ja, es ist egal, wo man einsteigt. Und wir sind wieder im Menü.
Ja, so ist es.
Ja, dann würde ich sagen, hört man sich das nächste Mal wieder. Der nächste Filmkommentar ist auch schon aufgenommen mit Kai. Das sollte eigentlich der 33. werden, aber ich habe da fälschlicherweise 34 gesagt. Das ist Zurück in die Zukunft 2, das werdet ihr dann in 2 Wochen zu hören bekommen. Und dann würde ich sagen, Andreas, vielleicht irgendwann mal zu Innocence einen Kommentar zu machen.
Ja, gerne. Innocence gerne auch den Film basierend noch auf der Serie, den hast du ja, glaube ich, auch.
Ja, Solid State Society.
Genau. Der ist nämlich auch nicht schlecht, den kann man auf jeden Fall sich auch mal angucken. Oder vielleicht sogar dann die 4 Arise-Filme. Ja. Die sind auch recht kurzweilig und denke ich aber auch schon irgendwo unterhaltsam, auch wenn, wie gesagt, das halt schon etwas komisch wirkt, wenn man dann halt die Serie gesehen hat und dann das guckt. Aber ja, mal gucken.
Das ist ein schönes abschließendes Wort.
Ja.
Denn in 2 Wochen gucken wir weiter. Dann zurück so in die Zukunft 2. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.
Genau, macht es gut. Euer Andreas. Ciao.